Ja, also Bewegtbilder. Was bedeutet es denn überhaupt, dass wir bewegte Bilder wahrnehmen? Das ist die erste Frage, die wir uns anschauen. Und dann, wie gesagt, Videokompression nach MPEG, wirklich eben auch der Bildanteil, nicht bloß der Audioanteil. Da gibt es jede Menge Literatur auch dazu. Relativ leicht zu lesen ist dieses deutschsprachige Buch über Datenformate im Medienbereich, was man generell zu dem Kapitel ganz gut empfehlen kann oder zu dieser Folge von Kapiteln, die wir gerade haben. Und wer es dann wirklich genauer wissen will, müsste in diese Bücher reinschauen, die das erste ganz allgemein über die älteren MPEG-Standards vorwiegend und dann zweites, das die neuen, insbesondere MPEG-4 im Detail behandelt. Ja, Bewegungswahrnehmung ist zunächst mal, was das wie so vieles nur im Gehirn stattfindet. Also man merkt es an manchen Stellen, dass wir auch Bewegungen wahrnehmen oder anders wahrnehmen, zumindest als sie wirklich sind. Bewegungen, die gar nicht da sind oder die ganz anders da sind. Also so ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel ein Fahrrad, das vorbeifährt, von dem fällt irgendwie ein Paket runter. Ein Beobachter wird immer das Gefühl haben, das fährt einfach senkrecht nach unten. Während wenn man das jetzt auf einem Film aufzeichnet mit einer schnellen Verschlusszeit, wird man feststellen, dass das in so einer Parabelkurve runterfällt. Wir nehmen das aber gar nicht wirklich wahr. Wir rechnen uns gleich das raus, was es ist sozusagen. Wir nehmen die semantische Information, ist runtergefallen, wahr, und runterfallen geht halt senkrecht nach unten. Das heißt, das Ganze ist zunächst mal eine Geschichte, die unser Gehirn uns irgendwo suggeriert, die Bewegung. Und das nutzen wir an einer Stelle ganz massiv aus. Das kennt man seit vor 1900, dass man nun einfach Standbilder in schneller Folge hintereinander anzeigt und unser Gehirn in der Lage ist, das dann als einen Bewegungseindruck aufzunehmen. Das haben, wie gesagt, die Brüder Lumière 1895 erfunden im Wesentlichen, das Prinzip. Das Wesentliche dabei ist die Anzahl der Bilder pro Sekunde. Also wie viele Bilder pro Sekunde werden mir gezeigt? Dementsprechend glatt ist der Bewegungseindruck. Das kennen Sie, dass wenn es zu wenig Bilder pro Sekunde sind, dann ruckelt das so, was weiß ich, so ein Navigationssystem heutzutage, das irgendwie so das Panorama dreht. Da merkt man noch, da ist die Framerate nicht ganz so, dass das eine glatte Bewegung ist bei den meisten. Aber im Kino natürlich oder Fernsehen haben wir Frameraten, bei denen wir vollkommen problemlos das natürlich als Bewegung wahrnehmen. Ja, das bewegt sich physiologisch irgendwo bei 50 Hertz in der Größenordnung. Also es ist wohl so, dass schon bei 25 Bildern pro Sekunde wir den Bewegungseindruck haben, dass der aber anstrengend anzuschauen ist. Da merkt man richtig sozusagen die Rechenleistung, die unser Gehirn vollbringen muss. Und ab 50 Bildern pro Sekunde, Framerate von 50 Bildern, ist es problemlos wirklich ein glatter Bewegungseindruck und auch relativ wenig anstrengend. Und bei 100 Bildern pro Sekunde sind wir auch an der Grenze, wo das Auge eigentlich viel mehr an höherer Framerate nicht mehr wirklich ausnutzen kann. Das hat eine ganze Reihe von anderen Konsequenzen, mit diesen Frameraten zu spielen, auch wenn Sie zum Beispiel einfach die Auffrischung von Bildschirminhalten anschauen bei Benutzungsschnittstellen. Da müssen Sie nicht ganz so weit gehen wie diese 25 Hertz, reichen Ihnen vielleicht auch 5 Hertz. Wenn Sie wollen, dass ein Mensch irgendwas, was er extern bewegt, mit der Bewegung auf dem Bildschirm koordinieren soll. Also wenn Sie eine Maus bewegen und Sie wollen den Mauszeiger auf dem Bildschirm und der Mensch soll sozusagen seine natürliche Koordinationsfähigkeit zwischen Hand und Auge einsetzen, da gibt es auch schon Anforderungen, also mindestens 5 Hertz ist deutlich niedriger als bei den beim Bewegungseindruck im Sinn von Film. Man sieht ja auch, die Maus, die bewegt sich ja auch nicht ganz glatt oft, die springt so ein bisschen. Es reicht uns aber trotzdem, um zu koordinieren. Was das Ganze sozusagen ausmacht, was unseren Bewegungswahn Eindruck sozusagen von den Sinnesorganen her unterstützt, ist einerseits, dass wir, das haben wir schon mal mit dieser optischen Täuschung uns angeschaut, dass wir eine Verschaltung benachbarter Lichtsinneszellen haben. Das heißt, wenn sich ein heller oder dunkler Sinnesreiz sozusagen bewegt in eine benachbarte Region, ist diese Differenz wirklich zu erkennen direkt auf der Netzhaut. Das zweite ist, dass wir ja letztlich nur einen ganz kleinen Bereich wirklich scharf sehen und dann tatsächlich mit der Fovea, mit unserem Bereich des scharfen Sehens, Objekten wirklich folgen. Das ist das berühmte Prinzip, wenn Sie den Leute anschauen, die im Tennisspiel verfolgen oder so, wenn man genau sieht, dass die Augen eben wirklich ganz genau eben immer dem durch eine Muskelleistung wirklich dem Ball folgen. Also das ist das, was unsere Augen tatsächlich tun. Sie machen aber noch ein bisschen mehr, weil natürlich die Bewegungen nicht bloß von links nach rechts gehen, sondern auch von vorn nach hinten in der realen Welt, also in einer dreidimensionalen Welt. Und zwar haben wir von vorn nach hinten haben wir eigentlich zwei Effekte, die da passieren. Das eine ist die sogenannte Vergenz. Das ist die Ausrichtung der beiden Achsen der Augen. Also klassisches Beispiel wäre eben, wenn jemand schielt, dann ist die Vergenz eben in einem extremen Bereich, aber das ist ganz normal, wenn Sie was in der Nähe anschauen oder in der Ferne anschauen, müssen die Augen natürlich entsprechend stärker zueinander gerichtet werden, wenn es in der Nähe ist, wie bei dem rechten Bild dort oben, oder mehr in die Parallele gehen, wenn das weiter weg ist. Das wäre also eine wirkliche Muskelleistung sozusagen, an der wir die Entfernung auch eines Objekts sozusagen, oder die auf die Entfernung eines Objekts abgestimmt ist. Eine andere Sache, die auch durch Muskeln passiert, ist, dass die Brechkraft des Auges angepasst wird, die sogenannte Akkommodation. Wenn das nah ist, braucht man eben, um das scharf abzubilden, eine kurze Brennweite auch und müssen unsere Linse entsprechend zusammenpressen. Wenn es weiter weg ist, muss die Linse flacher sein. Das sind also zwei Dinge, die wir sozusagen physisch wirklich tun und erfahren, wenn sich Objekte vor und zurück bewegen, wenn zum Beispiel ein Auto weit von uns wegfährt. Es ist ziemlich interessant eigentlich, dass diese Wahrnehmung ja gar nicht da ist, wenn Sie zum Beispiel im Kino sitzen. Ja, da fährt ein Auto von Ihnen weg, aber das, was sozusagen am Bild Ihnen eingespielt wird, das bleibt ja an der gleichen Stelle. Wir sind in der Lage, auch wieder, weil unser Gehirn eben sehr leistungsfähig ist und sehr viel sozusagen an Informationen immer dazu rechnet, wir sind in der Lage, das trotzdem fast als realen Eindruck zu interpretieren. Wir können uns da komplett reinversetzen. Aber es ist natürlich ein Phänomen, wo wir sozusagen schon aus der Realität sozusagen rauskommen. Es geht noch weiter. Auch die Beschleunigungswahrnehmung fehlt natürlich. Also wenn Sie jetzt vorstellen, dass Sie sich in dem Film in dem Auto selber befinden und das Ding irgendwie wilde Kurven fährt, dann wäre natürlich die natürliche Wahrnehmung, dass auch unser Gleichgewichtsorgan was davon mitkriegt. Das ist im Kino nicht da. Was zum Teil wirklich auch dazu führen kann, dass Leute, wenn sie sowas ganz massiv mitbekommen, dass denen wirklich schlecht wird. Das ist ein Problem, das man durchaus massiv trifft, wenn man versucht, ganz starke Immersionen in künstliche Welten zu erzeugen, Leuten, also so Head-Mounted Displays aufsetzt, die sich dann in einer virtuellen Welt sozusagen bewegen sollen. Da passieren dann solche Effekte, dass eben, weil die Beschleunigungswahrnehmung fehlt, ganz schnell so eine Übelkeit entsteht. Das ist also tatsächlich ein Problem, mit dem man auch sozusagen in der Medientechnik irgendwie zu tun hat. Da gibt es die verschiedensten Versuche natürlich auch, das besser zu machen. Also wer im Kassel-Gasteig in dem Kino mal war, wird gesehen haben, dass es auch Kinos gibt, bei denen sich sehr wohl der Sitz bewegt, wenn man in die Kurve fährt, was natürlich eine stärkere Immersion gibt. Und an anderen Stellen arbeitet man natürlich auch daran, wirklich den stereoskopischen Eindruck noch stärker zu machen, indem man nun wirklich dreidimensionale Signale sozusagen auch über die beiden Kanäle der Augen wiedergibt, zum Beispiel mit Polarisationsbrillen, die verschiedene Bilder für die beiden Augen einspielen oder ganz extrem mit sogenannten Shutterbrillen, die in einer bestimmten Frequenzrate abwechselnd das eine und das andere Auge freigeben und dann das eine und das andere Bild entsprechend synchronisiert gespielt wird. Also das geht jetzt ein bisschen vielleicht von der eigentlichen Basis so ein bisschen weg, aber wir wollen ja nicht bloß MPEG anschauen, sondern wir werden sehen, es wird gerade der Bereich dreidimensionale Darstellung, stereoskopisches Wiedergeben, wird Schritt für Schritt immer größere Bedeutung kriegen. Sieht man, dass die Kinos schrittweise auch anfangen, damit zu experimentieren. Also in Hollywood ist das offensichtlich ein richtiges Thema. Was dann natürlich wieder Konsequenzen auf die Dateiformate haben wird. Im Moment haben wir es noch mit den ganz einfachen Dateiformaten zu tun, also ein zweidimensionales Bild, dass Bewegungseindruck inklusive einem räumlichen Bewegungseindruck sozusagen verfälschend wiedergibt. Ja, wenn wir jetzt anschauen, wir haben so eine Datei, das sind also viele Bilder hintereinander, dann hat es ja genau genommen vier Dimensionen, mit denen wir uns da befassen müssen. Wir haben die zwei Dimensionen des Bildes, dann haben wir noch die dritte Dimension, nämlich sozusagen die Tiefe eines einzelnen Pixels, wie farbig ist das, und wir haben noch die Möglichkeit, natürlich uns über die Zeit zu bewegen. Das heißt, so ein Bild verändert sich ja über die Zeit, das ist eine Folge von Bildern über die Zeit. Das heißt, genau genommen haben wir vier Achsen, über die wir sozusagen reden können bei unserer Kompression. Und da ist eine ganz wesentliche Sache, sich nochmal zu überlegen, entlang welcher Achse komprimieren wir eigentlich. Also wenn Sie sowas anschauen wie dieses Motion JPEG, was nur eine Folge von JPEG-Bildern ist, dann wird jedes Bild für sich komprimiert. Das nennt man dann Intracoding oder Spatial Coding. Das heißt, das ist der Inhalt eines Bildes in sich als Information genommen, wird komprimiert, wird sparend dargestellt. Aber die zwei Bilder, die nebeneinander stehen über die Zeitachse, da wird keinerlei Information aus dem einen Bild ins andere übernommen. Da wird auch nicht ausgenutzt, dass die beiden Bilder ähnlich sind. Da haben wir uns angeschaut, da gibt es verschiedene Verfahren dafür. Ne? Diskrete Kosinustransformation wie in JPEG oder diskrete Wavelet-Transformation wie in JPEG 2000. Ich werde auch zwei Verfahren noch mal kurz ansprechen, die noch Alternativen sind, die in der Videokompression in bestimmten Codecs auch benutzt werden, nämlich die Vektorquantisierung, die konturbasierte Kodierung. Das sind alles Dinge, die, naja, nun ein Bild im Wesentlichen betreffen. Wenn wir jetzt in Bewegtbilder gehen, dann werden wir natürlich auch die Zeitachse mit berücksichtigen. Das heißt, es gibt auch den Aspekt der Redundanz zwischen Bildern, dass das nächste Bild möglicherweise gleich ist dem vorhergehenden Bild oder sehr ähnlich. Und da ist natürlich eine naheliegende Idee, die Differenz der beiden Bilder zu kodieren oder auch die Bewegung von Objekten irgendwie zu finden. Das ist Differenzkodierung oder Bewegungskompensation. Das kommt jetzt wirklich bei Bewegtbildern komplett neu dazu. Also was ich jetzt machen werde, ist diese verschiedenen Konzepte, die noch nicht da waren, Vektorquantisierung, konturbasierte Kodierung, Differenzkodierung, Bewegungskompensation, kurz erläutern. Ich denke, bevor wir eine Pause machen, wird es reichen, wenn ich mal bloß ein bisschen anfange. Also mache ich jetzt die Vektorquantisierung und die konturbasierte Kodierung noch. Das sind quasi noch so fast Standbildverfahren. Da machen wir die Pause und dann steigen wir in die bewegungsspezifischen Dinge ein. Ja, das ist also nochmal zur Erinnerung nur das Bild. Ich habe jetzt schon ein paar Mal Codec gesagt. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff hinreichend sauber definiert ist. Das ist also ein Kunstwort aus Coder und Decoder. Das ist also Software in der Regel, kann auch Hardware sein, die Medieninformationen in ein bestimmtes Ablageformat transformiert und wieder entsprechend retransformiert. Die allermeisten Software-Systeme, mit denen Sie mit Bildern umgehen, sind generisch bezüglich der Codecs. Das heißt, Sie können die sozusagen als Softwarepakete dazuladen. Also Sie können zum Beispiel in QuickTime können Sie einfach Codecs für bestimmte Formate nachkaufen oder manche sind natürlich auch umsonst verfügbar und dann können Sie eben dieses Codierungs- oder Dekodierungsverfahren benutzen und entsprechend, wenn Sie jetzt in Konfigurationsdialoge reinschauen, dann werden dort bestimmte Codecs benutzt, wobei durchaus auch für die gleiche Familie von Formaten, sagen wir mal MP3 oder so, verschiedene Codecs mit verschiedener Qualität auf dem Markt sind. Also es gibt Leute, die schwören auf bestimmte MP3-Codecs und benutzen nur die. Genauso gibt es bei Bildkompression eben, was weiß ich, zum Beispiel den Sörensen-Codec, der eben sehr bekannt ist, der eine sehr gute Qualität liefert. Und diese Codecs, die haben jeweils ihre eigenen Verfahren, wie sie das Bild sozusagen komprimieren oder in kleinere Bestandteile zerlegen, die man dann optimiert speichern kann. Ein Konzept, das in zwei sehr bekannten oder zumindest traditionell bekannten Videocodecs benutzt wird, nämlich in Indio und Cinepack, ist die sogenannte Vektorquantifizierung, Quantisierung. Das heißt, was wir da machen, ist, dass wir in dem Bild zunächst mal ein Raster finden. Wir legen also zum Beispiel ein 4x4 Pixelraster drüber. Und Sie sehen jetzt, das ist ein Extrembild, ein Extrembeispiel für diese Technik. Wenn Sie jetzt auf so ein Bild ein Raster drauflegen, dann werden Sie feststellen, dass es sehr viele, sehr ähnliche Bilder gibt. Weil bestimmte Strukturen sich da eben immer wiederholen. Und jetzt macht man das Gleiche, wie man bei den Farbpaletten gemacht hat. Man macht quasi eine Palette für ähnliche Bilder. Man sagt also, ich habe bestimmte 4x4 Pixelstrukturen, die da auftreten, und für die vergebe ich eine Nummer und die trage ich in eine Palette ein. Und auch da kann ich natürlich quantisieren und kann sagen, es gibt welche, die sind so ähnlich zueinander, dass ich die gar nicht mehr unterscheiden will. Da nehme ich einen Durchschnittsblock sozusagen, einen Durchschnitts 4x4 Pixelblock, und quantisiere sozusagen auf die Art, dass ich diese Details jeweils ersetze durch eine Variante, die eben schon auch Details enthält, aber eben verschieden ist zu den einzelnen Varianten, aber so, dass man es nicht wirklich wahrnimmt. Ja, ich habe also sozusagen eine ganze Klasse von ähnlichen Blöcken ersetzt durch so einen Durchschnittsblock. Das Gute an der Geschichte ist, dass das extrem schnell zu dekodieren ist. Deswegen war es historisch eben auch ein ganz wichtiges Verfahren, weil man eben, wenn man jetzt Bilder abspielen will auf einem Rechner, natürlich das Problem hat, man muss ja laufend ein Bild nach dem anderen dekomprimieren und man muss die Framerate einhalten. Da hat man also auf gegebener Hardware nicht beliebig viel Zeit. Das Thema hat sich weitestgehend erledigt, weil einfach die Hardware immer schneller geworden ist. Aber als die Bildcodecs aufkamen, waren eben gerade Indio und Cinepak da eben schon sehr früh verfügbar und haben auf relativ einfacher Hardware auch schon gute Ergebnisse geliefert. Und dementsprechend haben die natürlich ein Verfahren benutzt, das wenig rechenaufwendig ist, wenn es ums Dekodieren von Bildern geht. Deswegen ist das ganze Prinzip hier einfacher im Dekodieren als zum Beispiel JPEG oder so. Es ist allerdings extrem aufwendig beim Codieren, ne, weil diese Bilder alle zusammen, diese Blöcke alle zusammenzusammeln und zu vergleichen, wo sind denn da jetzt Durchschnittsblöcke, das ist richtig komplizierte Rechenarbeit, richtige Suchalgorithmen, die da benutzt werden. Und das ist ein typischer Fall von einem sogenannten unsymmetrischen Kompressionsverfahren, wo das Komprimieren ziemlich lang dauert, dafür aber das Dekodieren super schnell geht. Also das ist ein Verfahren, das im Prinzip eigentlich eine Standbildkompression ist, das aber im Kontext mit Videokompression erst aufgetaucht ist. Eine ganz, ganz einfache Idee. Ist natürlich auch gut geeignet, um temporale Codierung mit zu unterstützen, weil Sie ja natürlich unter Umständen die gleichen Bildelemente im nächsten Bild auch wiederfinden. Ja, und das Zweite ist jetzt sozusagen wieder das Gegenteil. Das andere war jetzt eher historisch, eher Vorgänger dessen, was wir heute haben. Das andere, dieses Konzept hier der konturbasierten Codierung, ist eher Zukunftsmusik. Man könnte natürlich versuchen, ein Bild so zu kodieren, dass man nun versucht, die Objekte zu erkennen. Dass man sucht, kann ich Konturen von irgendwie einem Berg oder einem Gesicht oder was auch immer, was ein Objekt auf dem Bild ist, beschreiben durch Bézier-Kurven zum Beispiel, durch eine mathematische Beschreibung dieser Kontur. Und das, was da drin ist, dann als JPEG-Bild kodieren, dass ich das Bild sozusagen wirklich in Objekte auseinandernehme. Was natürlich den riesen Vorteil hat, wenn ich dann Folgen von Bildern anschaue, dass ich dann unter Umständen das gleiche Objekt bloß verschieben muss an eine andere Stelle, wenn ich es als Kontur sozusagen von seinem Hintergrund losgelöst habe. Das Ganze wird so ein bisschen schon verfolgt. In MPEG-4 gibt es so eine Möglichkeit, Objekte als Konturen wirklich zu definieren und auf einen Hintergrund draufzusetzen. Tatsächlich ist es aber momentan noch einfach ein Thema, sozusagen die mathematischen Verfahren zu finden, mit denen ich in dem Bild diese Konturen wirklich ausrechnen kann. Also es gibt ein paar Algorithmen, die so Transformationen, die da schon ganz gut sind, aber es ist tatsächlich ein aktuelles Forschungsthema, könnte aber durchaus eben eine ganze Generation von Kompressionsverfahren sozusagen auch wieder auslösen, wenn man das mal wirklich im Griff hat, dass man die Objekte erkennen kann. Ja, das waren jetzt aber im Prinzip zwei Verfahren, da sage ich nicht mehr dazu, weil das ja Zukunftsmusik ist, die noch mit Standbildern zu tun hatten. Und jetzt geht es dann wirklich in die Bewegtbilder rein. Ich habe Ihnen aber versprochen, dass ich an der Stelle die Pause einschiebe. Darum machen wir jetzt bis 5:55 auf der Uhr zuerst mal Pause. Und dann geht es nochmal weiter mit MPEG. Ja, machen wir weiter mit Techniken, die dann letztlich in Bewegtbildkompression sozusagen einfließen. Also bis jetzt waren es alles noch Techniken, die eigentlich mit Standbildern gearbeitet haben. Eine Idee, die ja ganz simpel ist, ist einfach zu sehen, Bilder, die aufeinander folgen, die unterscheiden sich in relativ wenigen Details in der Regel. Also die beiden Bilder, die stammen jetzt aus einem Standard-Bildmaterial, das so in der MPEG-Gruppe als Beispiel immer wieder benutzt wird. Werden wir nachher auch gleich noch sehen, diesen Film, wenn alles klappt. Da sieht man also im Prinzip so einen Kameraschwenk über eine Wiese, dahinter ist ein Haus und ein Baum. Und das sind zwei aufeinanderfolgende Bilder. Hier das Bild ganz links und das Bild ganz rechts. Und wenn man sich überlegt, worin sich die unterscheiden, dann kann man das ja ganz einfach ausrechnen, indem man die Differenz der beiden Bilder nimmt. Das heißt, man nimmt einfach jeden Pixelwert in die gleiche Stelle in den aufeinanderfolgenden Bildern und subtrahiert die einfach voneinander. Und was da passiert, ist, dass natürlich bestimmte Bereiche gleich bleiben. Also insbesondere diese ganzen Regionen da des Himmels zum Beispiel, die bleiben einfach identisch, was dann im Differenzbild sich als schwarz ausdrückt. Da sind Nullwerte drin. Andere Bereiche, in denen tut sich relativ viel, zum Beispiel in diesen Blumen, da ist natürlich eine ganze Menge Veränderung drin, sieht man auch in dem Differenzbild. Und bei dem Baumstamm zum Beispiel, der wandert so ein Stück, da ist ein Streifen, der eben fast stationär ist, der ist also wenig in dem Differenzbild drin, fast null. Und gerade an den Rändern von dem Baum ist natürlich mehr Differenz da. Das erkennt man zum Beispiel da oben ganz deutlich. Ich mache vielleicht auch noch mal ganz kurz das Licht aus, dass man das Differenzbild ein bisschen besser sieht. Aber allein die Tatsache, dass das Differenzbild recht schwarz ist, heißt natürlich, wir haben niedrige Werte da drin und haben insgesamt bessere Möglichkeiten, das Bild zu komprimieren damit natürlich auch. Also was ist die Idee? Wir übertragen ab und zu mal sozusagen ein richtiges Bild, ein sogenanntes Keyframe, ein Schlüsselbild, ganz normal nach JPEG zum Beispiel komprimiert, und dazwischen übertragen wir Differenzbilder einfach nur und sagen, was hat sich relativ zu dem letzten Bild verändert. Und diese Differenzbilder, die werden natürlich auch wieder mit Cosinus-Transformationen, Entropiekodierung bearbeitet, wie bei JPEG. Und dadurch, dass so viele niedrige Werte drin sind insgesamt, hofft man eben und erreicht es auch, dass in den Differenzbildern eben ein hoher Kompressionsfaktor ist. Das ist die sogenannte Differenzkodierung. Noch spannender ist es natürlich, wenn ich in der Lage bin, Bewegungen von Objekten irgendwie zu erkennen. Das heißt, ich habe zum Beispiel diesen Baum, der durch den Perspektivenwechsel in dem zweiten Bild an einer anderen Stelle ist. Oder klassischer Fall, ich habe einen Ball, der sich bewegt beim Fußball oder so, in einem Bild, im anderen Bild an einer anderen Stelle ist und der Rest ist aber ziemlich, ziemlich gleich. Oder ein Auto, das irgendwie fährt an einer anderen Stelle. Ich habe schon gesagt, dass nun wirklich diese Objekte zu erkennen und die ganzen Konturen der Objekte zu erkennen, dass das relativ schwierig ist. Aber man kann natürlich versuchen, einzelne Blöcke zu finden in dem Bild, von denen man weiß, dass die sich ein Stückchen bewegt haben, und kann versuchen, diesen Verschiebungsvektor zu identifizieren, wo der Block hingerutscht ist im neuen Bild. Und das nennt man Bewegungskompensation. Das ist im Prinzip eine Sache, die wirklich genutzt wird. Also Sie machen das natürlich so, ich zeige es gleich nochmal, wie es ungefähr funktioniert. Also Sie haben für die einzelnen Blöcke, berechnen Sie sozusagen, wo sich die hin verschoben haben könnten, und nachdem das vielleicht nicht genau stimmt, rechnen Sie noch zusätzlich zu diesem verschobenen Bild sozusagen das Differenzbild aus. Also ähnlich wie man das beim Prädiktionsverfahren auch hatte, man berechnet so grob, was das näher dran ist an dem tatsächlichen neuen Bild, und dann mit der Differenz kann man sozusagen wirklich die möglichen Differenzen, die da noch da sind, eben draufrechnen. Das wird benutzt in fast allen oder eigentlich allen gängigen Videokompressionsstandards. Ich habe also die wichtigsten hier aufgelistet, MPEG 1, 2 und 4 und auch die H261 bis 264 Standards, über die ich dann gleich noch ein bisschen was sagen muss. Die verwenden das. Worüber man sich im Klaren sein muss, ist, dass natürlich jetzt zu sehen, wohin ein Block verrutscht ist, das ist aufwendig. Also Differenzen auszurechnen geht schnell, kein Problem. Ja, das ist linear in der Größe des Bildes und noch dazu ein schneller Algorithmus. Aber jetzt zu sagen, ich habe hier, zwar so ähnlich wie vorher bei diesen Vektorquantisierungsverfahren, wenn Sie nun einen Block haben und Sie wollen sozusagen suchen in dem nächsten Bild, wo ist denn dieser Block möglicherweise wieder da, wo habe ich idealerweise eine Verschiebung sozusagen dorthin und merke mir bloß, dieser Block ist dorthin verschoben. Das ist so ein Matching-Algorithmus. Da gibt es verschiedene Verfahren, die versuchen, diese Bewegungsabschätzung zu machen, das Emotion Estimation, auf die ich gar nicht im Detail eingehen will. Aber was einem bewusst sein muss, ist, das ist ein komplizierter Suchalgorithmus irgendwie. Und sogar je besser die Suche ist, je aufwendiger die ist, umso besser wird insgesamt die Kompressionsleistung. Und das hat ganz praktische Konsequenzen, wenn Sie das selber schon mal gemacht haben, wenn wahrscheinlich die meisten gemacht haben, dass Sie ein Video, das Sie irgendwie von der Kamera eingespielt haben oder sonst woher haben, als MPEG-Datei abspeichern, dann oder damit eben komprimieren in dem MPEG-2 zum Beispiel, dann werden Sie feststellen, dass das eine extrem aufwendige Operation ist, dass das unter Umständen, wenn Sie Pech haben, mal eine Nacht durchrechnen kann, wenn es ein längerer Videofilm ist oder auch auf jeden Fall viel länger dauert als das, was wir jetzt von den anderen Medienbearbeitungsoperationen so kennen. Und das liegt eben daran, dass hier ein sehr komplexer Algorithmus, also mit einer hohen Komplexität, an der Stelle drin sitzt, wo man zum Beispiel diese Bewegungskompensation macht. Ja, schauen wir uns so einen Block-Matching-Algorithmus mal an. Das bedeutet, Sie haben zwei Frames. Ja? Sie haben ein Frame Nummer n und ein Frame Nummer n plus 1. Man spricht normalerweise bei dem vorhergehenden Bild vom Referenzframe. Das ist das, auf das wir uns beziehen. Das liegt eigentlich in der Vergangenheit. Und unser Zielframe, das wir uns anschauen, also Frame heißt einfach Bild, ja, ist das Zielframe n plus 1 sozusagen, eins weiter. Aktueller Frame. Ja, was wir zuerst mal machen, wir teilen das Bild in Blöcke ein und das Ganze ist jetzt hier so schematisch dargestellt, dass man sieht, auf dem Bild ist eben ein Ding, irgendwie so ein Ball oder eine Kugel, die sich irgendwohin verschoben hat. Ja, ich mache zuerst mal Blöcke und zwar im Zielframe und ich nehme jetzt einen Block im Zielframe, hier also dieses Beispiel, das linke untere Viertel hier von diesem Kreis oder der Kugel, wobei das natürlich nicht genau passen muss, dass das jetzt genau zu dieser Form passt, das ist jetzt reiner Zufall, dass die genau im Raster sitzt, diese Kreisfläche. Also das ist nun zunächst mal einfach ein Pixelmuster, das wir haben. Also wir haben einen bestimmten Block, in dem ist ein Pixelmuster und das schaut so aus, links unten ist es hell, rechts oben ist es dunkel und da ist diese bogenförmige Grenze dazwischen. Und jetzt müssen wir suchen, wo im Referenzframe ein Block ist, der die gleichen Eigenschaften hat. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Best Match im Referenzframe macht. Eine Möglichkeit ist, dass ich, um relativ schnell das sozusagen zu finden, zuerst mal auch mit Differenzwerten, also mit Durchschnittswerten der Bilder arbeite und die mittlere Differenz von Blöcken ausrechne und dann schaue, wo in dem anderen, wo könnte denn was sein, das ungefähr von den Durchschnittshelligkeiten hinkommt und dann muss ich nochmal vielleicht genauer schauen. Und wenn ich das geschafft habe, dass ich das wirklich gefunden habe, dann kann ich tatsächlich einen Bewegungsvektor speichern. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich festgestellt habe, dort ist tatsächlich dieser Block und in dem Fall ist es so gemacht, dass der Block noch nicht mehr im Raster sitzen muss wirklich, sondern auf einer beliebigen Stelle sitzen kann, dann kann ich den Bewegungsvektor speichern und habe damit eine ganz wesentliche Information, um das Bild sozusagen kompakter darzustellen. Und da gibt es verschiedene Ideen, wie man das beschleunigen kann, diesen aufwendigen Suchalgorithmus, indem man zuerst zum Beispiel das Bild mit schlechterer Auflösung anschaut, was ja bei JPEG kein Problem ist, mit den DC-Koeffizienten das zu bekommen, weil in dem natürlich einfach weniger Detailinformation drin ist, aber trotzdem grob die gleichen Objekte dargestellt werden. Also auch wieder eine Stelle sozusagen, wo viele Optimierungsmöglichkeiten da sind und deswegen sind die verschiedenen Kompressionsalgorithmen ja letztlich auch ganz verschieden. Da können Sie auch Geld für investieren, für richtig teure, gute Kompression, die eben entsprechend gute Bildqualität bei sehr kleinen Dateigrößen erzeugt. Und da ist also sozusagen Wettbewerb möglich. Und das Ergebnis ist ja dann immer bloß sozusagen so ein Verschiebungsvektor. Und der ist im Standard beschrieben, dass man Verschiebungsvektoren anlegen kann. Und das ist wird bei MPEG-Dateien eben auch benutzt. Was wichtig ist, ist diese Differenzbilder, die kombinieren sich sehr schön mit mit dieser Idee der Bewegungskompensation. Also das hier ist jetzt der Idealfall. Ja, jetzt haben Sie tatsächlich alle vier Blöcke genau gefunden für das einzige Objekt, das sich verschoben hat. Und damit beschreibt sozusagen die Bewegungskompensation allein schon das nächste Frame. Wenn ich das Differenzframe dann noch abspeichere, dann wird das komplett null sein. Das heißt, ich brauche, um dieses Frame n plus 1 zu beschreiben, brauche ich nur diese vier Bewegungsvektoren, die sich natürlich auf bestimmte Blöcke jeweils beziehen, auf bestimmte Adressen in dem Bild, und noch das Differenzframe, und das ist null. Wenn ich jetzt ein bisschen dabei gemurkst habe, dass das Objekt, das vorhergesagt wird sozusagen durch die Bewegungskompensation, dass das nicht genau richtig ist, und ich berechne dann das Differenzframe, dann ist es auch nicht so schlimm, weil das Differenzframe eben dann doch an den allermeisten Stellen null ist und nur ganz wenige Bereiche hat, in denen tatsächlich was drinsteht und dementsprechend auch sehr gut zu komprimieren ist. Also die Kombination Bewegungskompensation, Differenzframe ist, auch wenn die Bewegungskompensation nur ansatzweise funktioniert, doch eine sehr leistungsfähige Geschichte. Ja, jetzt muss man natürlich ein kleines bisschen da, wenn ich schon immer MPEG sage, den Standard auch sich bewusst machen. Ich habe schon mal was über der Moving Pictures Experts Group gesagt. Das ist eine Expertengruppe bei der ISO, die mit der JPEG sehr eng zusammenarbeitet, also die JPEG-Standards benutzt. Auch da nur die Dekodierung spezifiziert, wie ich gerade gesagt habe, die Konzepte und wie es wiedergegeben wird, wie ein Kompressor funktioniert, das ist sozusagen dem Spiel der Marktkräfte überlassen. Ganz wichtig ist, dass es da drei Generationen gibt, die man unterscheiden muss. MPEG 1, MPEG 2 und MPEG 4. MPEG 3 gibt es nicht. Es gibt noch mehr Dinge, die MPEG heißen. Das sage ich vielleicht gleich am Anfang, die letzte Zeile hier. MPEG 7, MPEG 21 sind ganz bekannt eigentlich noch und dann noch in Entwicklung begriffen, MPEG A bis MPEG E. Das sind aber alles Dinge, die keine Kompressionsverfahren sind. Also glauben Sie nicht, wenn jetzt irgendjemand sagt, er hat irgendwas mit MPEG 7, dass das jetzt irgendwie der Superkompressionsstandard ist, der noch besser ist als MPEG 4. Das ist was ganz anderes, ein Standard für Metadaten von Medieninformationen zum Beispiel. MPEG 21 ist wieder was anderes. Also für die Kompression von Videodaten sind MPEG 1 bis MPEG 4 wesentlich und MPEG 3 gibt es dabei nicht. Aus historischen Gründen habe ich, glaube ich, auch noch eine Folie dazu. Wenn man die anschaut, ganz grob klassifiziert, die Konzepte sind bei MPEG 1 und MPEG 2 sehr ähnlich. MPEG 4 hat ein paar neue Konzepte dabei. Aber im Prinzip ist das MPEG 2 sozusagen nur eine feiner differenzierte Version von dem MPEG 1. Also wenn Sie MPEG 1 anschauen, dann hat man ganz stark sich auf die Audio-CD sozusagen ausgerichtet. Die Datenrate, diese 1,8 Megabit pro Sekunde, die da angestrebt werden, die passt gerade für Audio-CD-Spieler also für die Hardware von Audio-CD-Spielern, und deswegen ist das MPEG 1 auch das Format für diese klassische Video-CD. Also die schaut aus wie eine Audio-CD, hat die gleichen Hardware. Aufbau sind die gleichen Rohlinge wie Audio-CDs, wenn sie es brennen, also wenn sie beschreibbare Versionen haben. Und da bringen sie genau ein Video- und zwei Audiokanäle, so Stereoton, drauf unter. Das ist übrigens was, das sich in bestimmten Bereichen der Welt sehr stark etabliert hat, in anderen nicht. Also bei uns ist die Video-CD relativ wenig verbreitet, während es in Asien, Japan und China vor allem, also ganz stark verbreitet ist. Dort finden Sie fast keine VHS-Kassetten, sondern finden da eigentlich immer noch sehr viel Video-CDs. Und dann auch diese S-Video-CDs, die im Prinzip nichts anderes sind als das Gleiche mit MPEG 2. Ja, MPEG 2 ist eben eine weiterentwickelte Version, bei der die Bandbreite skalierbar ist und auch die Qualität skalierbar ist. Das heißt, Sie können zwischen 82 Megabit pro Sekunde skalieren, können also auch CDs beschreiben kann, also diese niedrigen Bandbreiten schon auch noch. Das ist eben diese Super-Video-CD. Und Sie haben bis zu 5 Audiokanäle, also Surround-Sound können Sie dort unterbringen. Und MPEG 4, relativ neu, hat ein paar Sachen zusätzlich, hat erstens die Codierung an vielen Stellen verbessert. Sie haben es ja bei der Audiokodierung schon mitgekriegt, dass das Advanced Audio Coding dort fest drin ist. Und auch noch andere Sachen wie unregelmäßig geformte Objekte, Animationen, Interaktion, die aber relativ selten genutzt werden, muss man auch sehen. Bloß um einen Eindruck zu geben, was das alles für eine Vielfalt ist in MPEG 2, ist hier mal diese Tabelle von sogenannten Profiles und Levels angegeben. Also man trifft manchmal solche Sachen wie MPEG 2, Main Profile at Main Level, MP at ML, das wird so eine typische Insider-Schreibweise, und das soll heißen, dass man hier das Main Profile auswählt at Main Level, also dass wir in diesem Kasten uns hier bewegen, der hier in der zweiten Spalte, dritte von oben ist. Sie sehen, dass es verschiedene Parameter gibt, um die es da geht, und zwar, wenn Sie in die einzelnen Kästen reinschauen, dann wird da dem Wesentlichen unterschieden, das in der Mitte ist vielleicht das Wichtigste, die Bildgröße, also wie viele Zeilen und Spalten hat das Bild, und dort gibt es im Wesentlichen ja, kleine Bilder, die für die Wiedergabe auf Computerbildschirmen oder auf tragbaren Geräten gedacht sind, also Computerbildschirm in einem Fenster oder auf einem Mobilgerät, Handy oder so, die haben kleine Auflösungen, dann haben sie die Standardauflösung von Fernsehgeräten und dann haben sie die hochauflösenden Fernsehgeräte und da auch wieder in zwei Seitenformaten, also 4 zu 3 und 16 zu 9. Dadurch sind diese verschiedenen Pixelzahlen sozusagen motiviert und dann sehen Sie fast überall eigentlich noch 4, 2, 0, aber an ein paar Stellen auch noch was anderes, sehen Sie so verschiedene Chroma-Subsampling-Definitionen, die dort benutzt werden. Und aus dem Ganzen resultieren dann bestimmte Datenraten, die hier in Bit pro Sekunde nochmal dastehen. Also bei HDTV und eben entsprechend hoher Qualität sind sie bei 100 Megabit pro Sekunde, also schon bei sehr, sehr hohen Datenraten, die sie da übertragen müssen. Ja, und das kann man eben einstellen. Das wird in so einem Codec-Dialog, müssen Sie natürlich dann alle diese Dinge einstellen, wenn Sie das codieren. Und ein Dekompressor muss das eben auch entsprechend, je nachdem, was die Ausgabegeräte sind, eben die entsprechenden Formate auch unterstützen können. Das MPEG hat eine Reihe von verschiedenen Frames, die es benutzt. Also ein Frame, wie gesagt, ist ein Teilbild, ja, so ein Bild des Films. Und im Idealfall ist ein Frame natürlich einfach bloß ein Bild, wie beim, wenn Sie jetzt mit der Digitalkamera eben so einen kleinen Movie-Clip aufnehmen, wo Sie einfach eine Folge von JPEG-Bildern haben. Das wären dann sogenannte Keyframes oder in MPEG-Terminologie sogenannte Intraframes. Intraframes deswegen, weil die nur intern kodiert sind. Also da ist bei der Kompression nicht ausgenutzt die Differenz zu einem nachfolgenden Bild. Da ist keine Bewegungskompensation ausgenutzt, sondern nur wie bei JPEG-Kompression eben innerhalb des Bilds komprimiert. Diese Intraframes oder auch E-Frames oder I-Frames, die sind in der Regel, wenn Sie einen MPEG-Strom abspeichern oder das Netz empfangen, so jedes 15. Bild. Also das ist eine Standard, das kann man auch variieren. Standardmäßig das Verbreitetste ist, dass man jedes 15. Bild wirklich als I-Frame festlegt. Und zwischen diesen I-Frames kommen natürlich Frames, die durch Bewegungskompensation und Differenz entstanden sind. Und typischerweise kommen da Predicted Frames dazwischen, sogenannte P-Frames oder P-Frames. Das sind welche, bei denen eben genau diese zwei Tricks angewendet worden sind, die wir angeschaut haben vorher, nämlich Bewegungskompensation und Differenzbildung, die viel kleiner sind. Sie sehen, also das ist ein Drittel ungefähr, da steht, wie groß so ein Frame typischerweise ist. So um die 100 Kilobyte in I-Frame und plus um die 30 Kilobyte in P-Frame. Ja, und dann gibt es aber noch eine dritte Sorte, sonst würde man das auch nicht verstehen, wenn jedes 15. Frame ein I-Frame ist. Das heißt, es gibt immer drei P-Frames hintereinander. Da gibt es noch eine weitere Sorte, nämlich diese B-Frames, die gibt es tatsächlich nur in MPEG, in anderen Kompressionsverfahren für Video gibt es die nicht. Das sind sogenannte bidirektional vorhergesagte Frames. Also wir hatten ja jetzt bloß immer ein Bild und sein vorhergehendes Bild und in dem Fall wird interpoliert zwischen dem vorhergehenden Bild, dem nachfolgenden Bild und dem aktuellen Bild. Das aktuelle ist sozusagen berechnet zwischen vorausgehenden und nachfolgenden Bild. Und die sind noch stärker komprimiert und noch kleiner. Und man hat typischerweise diese Folge, dass man dann zwischen zwei I-Frames, also richtigen Schlüsselbildern, drei P-Frames einschließt und zwischen diesen P-Frames zur Überbrückung, also dem ersten I-Frame und dem ersten P-Frame, dann zwischen den P-Frames und zwischen dem letzten P-Frame und dem schließenden I-Frame, dass man dort mit diesen Bidirektional-Frames, also den B-Frames, auffüllt. Also das, was ich jetzt so irgendwie versucht habe zu sagen, steht hier nochmal im Bild. Ein I-Frame, dann zwei bidirektionale Frames, dann ein Predicted Frame, dann wieder zwei bidirektionale, ein Predicted, zwei bidirektionale und dann wieder kommt das nächste I-Frame und da geht eigentlich das nächste, ja, die nächste Gruppe an und man nennt diese Sequenz hier zum Beispiel I, BBP, BBP, BB und bevor dann das nächste I kommt, nennt man eine Group of Pictures, eine GOP. Das ist also eine Einheit sozusagen, der Rhythmus, in dem das Ganze hier abläuft. Was ein bisschen trickreich ist, dass das die Reihenfolge ist, wie man es darstellen will. Man muss natürlich das bidirektionale Frame an der Stelle haben, sozusagen zwischen den Bildern, zwischen denen interpoliert wird. Für die Übertragung muss man es aber ein bisschen anders machen, weil wenn ich zwischen zwei Bildern interpolieren können will, dann muss ich die natürlich beide kennen. Das heißt, von der Übertragung her ist es so, dass zuerst mal dieses Keyframe übertragen wird, das Intraframe, und dann das erste Predicted Frame und dann kommen die beiden bidirektional interpolierten Frames dazu, danach. Dargestellt wird aber dann dieses P-Frame zuerst mal noch nicht, sondern es wird zwischen den ersten beiden, die wir da haben, dem I und dem P, wird mit dem B-Frame interpoliert, dann mit dem zweiten B-Frame interpoliert, dann wird dieses P angezeigt und dann wird das nächste P-Frame geholt, aber auch zuerst zweimal interpoliert, dann erst das P-Frame angezeigt. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Keyframe, also dem Intraframe. Also auch schon wieder ganz schön ausgetüftelt. Und das Ganze arbeitet natürlich auch mit einer Einteilung des gesamten Bilds in Blöcke, wobei sie dort nicht bloß mit 8x8 Blöcken arbeiten, sondern mit 16x16 Blöcken. Meistens ist auch wieder variabel, dass man andere Einstellungen haben kann. Einfach deswegen, wenn man meistens mit Chroma-Subsampling arbeitet, dass wir also vier Blöcke in der Luma-Einheit haben und jeweils einen in den beiden Farb-Chroma-Signalen. Und dann haben Sie also doch eine relativ komplizierte Struktur, wenn Sie sich das jetzt alles vorstellen. Sie haben also eine Videosequenz, in der ist eine Gruppe von Bildern, die dann irgendwann mal kommt. Und wenn wir jetzt so ein I-Frame anschauen, dann ist das I-Frame wieder aufgeteilt in Makroblöcke und die Makroblöcke wieder in Blöcke. Und um das Ganze noch ein Stückchen abzurunden, gibt es auch noch sogenannte Slices. Das sind sozusagen Sequenzen, horizontale Sequenzen von Makroblöcken, nur der Vollständigkeit halber. Und dann wirklich als Datenstruktur gesehen, was echt abgelegt wird bzw. übertragen wird, muss man natürlich auch noch dafür sorgen, dass jede dieser Einheiten sozusagen einen Header hat, also eine Kopfeinheit, einen Vorspann, an dem man sieht, dass jetzt diese Einheit kommt. Das heißt, wenn Sie so einen Videostrom haben, dann hat der schon eine ganz schön komplexe Struktur. Der geht also an mit das sind einzelne Sequenzen, auf einer Sequenzebene hat er einen Sequenzheader, da kommen dann verschiedene Gruppen von Bildern. Die erste Gruppe von Bildern hat einen GOP-Header, da drin das erste Bild hat wieder einen Picture-Header, das ist den ersten Slice da drin, den Slice-Header, das hat wieder den ersten Makroblock da drin, Makroblock-Header, und dann kommt der erste Block und da stehen dann tatsächlich erst die DC-Koeffizienten drin für tatsächlich aus der JPEG-Kompression. Also ganz schön. Wenn Sie sich vorstellen, was da sozusagen zunächst mal an Bits kommt, davon ist also der größte Teil zuerst mal rein administrativ, bis dann irgendwann mal wirklich die Information anfängt, sich auf die Bilder zu beziehen. Das ist einfach ganz typisch für solche strukturierten Mediendaten. Ja, und das ist vielleicht noch zur Abrundung dessen, was ich vorher gerade gesagt habe. Dieser Zielframe soll eben interpoliert werden. Das nehmen wir nochmal unser Beispiel von vorher. Das ist unser Zielframe. Wir haben schon das Referenzframe vorher uns angeschaut und jetzt gibt es aber vielleicht noch eben eine andere Position dieses Objekts in dem Frame nachher und dann kann ich mir eben von dem Frame nachher auch noch die den Bewegungsvektor merken und kann die beiden sozusagen die beiden Bewegungsvektoren auf das Bild vorher und das Bild nachher anwenden und die dann sozusagen mitteln, ja, den Durchschnitt berechnen und kriegt dann eine präzisere, nachdem das ja beides so ein bisschen geschätzte Bewegungskompensationen sind, kann ich noch ein bisschen eine bessere Bewegungskompensation erreichen und das dann entsprechend aber auch stärker komprimieren. Ja, dieses Bild stammt aus dem Taschenbuch Multimedia. Es soll Ihnen eigentlich nur den Eindruck geben, dass das doch bei der P- und B-Frame-Kodierung ein relativ komplexer Ablauf ist, weil natürlich derjenige sozusagen, der die Bewegungskompensation ausrechnet, dieser Apparat hier, der darf die Bewegungskompensation natürlich auch nicht auf den Originalbildern machen, sondern der muss die auf denen machen, die dem Decoder dann letztlich zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ein Bild erzeugt wird, steigen wir da oben mal ein, also ein Bild, ein iFrame wird mit DCT bearbeitet, quantisiert, Huffman-Kodierung geht raus auf den Bitstrom, dann wird gleichzeitig sozusagen im Kompressor das Ganze nochmal zurückgerechnet und sozusagen das Bild errechnet, das dann bei der Dekompression zur Verfügung steht und das wird dann beim nächsten Bild als Vergleichsbild für die Differenzberechnung genommen. Das heißt, wir rechnen da sozusagen hier zurück das Bild, weil da sind ja Verluste drin, ja, das ist ein anderes Bild, da werden ja Rundungen gemacht und so weiter, können Artefakte entstehen und die werden benutzt zur Bewegungskompensation, die Differenz zum nächsten Bild, das von hier reinfließt, ausgerechnet und das fließt dann wieder auf den sozusagen auf die Bitstromausgabe. Also ist doch ein relativ komplexer Prozess, dass man eben sich sozusagen die richtige Information dann auch holt für diese Kompression. Ja, die iFrames, wie gesagt, werden nach JPEG komprimiert, DCT, Quantisierung, Lauflängenkodierung, Entropiekodierung, also ganz ähnlich, wie wir es in JPEG machen oder gleich eigentlich. Die P- und B-Frames sind Bilder, nichts Spezielles, die werden genauso behandelt wie JPEG-Bilder. Und wir haben da nicht die Möglichkeit, jetzt den Kompressionsgrad irgendwie einzustellen. Es gibt standardisierte Tabellen für die Luminanz und die Chrominanz, die jetzt in der Quantisierung benutzt werden. Und ich habe es vorher auf einer Folie, das habe ich nicht dazu gesagt, auch kurz stehen gehabt, diesen ganzen Trick mit diesen B-Frames bei MPEG, der ist nur in MPEG 2 wirklich drin, MPEG 1 wird es nicht benutzt, aber der Rest, die ganzen JPEG-basierten Kompressionsverfahren sind da gleich. Ja, das habe ich im Prinzip schon gesagt, wir müssen mit symmetrischen und unsymmetrischen Videokompressionsverfahren leben. Symmetrische Verfahren können relativ wenig komprimieren, können aber schnell abspeichern. Also zum Beispiel dieser DV-Standard für digitales Video, wenn Sie jetzt eine digitale Videokamera haben, die speichert ja nun die Bilder auf ein Magnetband in einem digitalen Standard. Dort wird im Prinzip sowas Ähnliches wie JPEG gemacht, Chroma-Subsampling und eine gewisse relativ schwach komprimierende Intrakodierung. Und das geht schnell, das geht sozusagen in Realzeit, muss es ja auch tun, weil das Band ja einfach gnadenlos weiterläuft und Sie müssen das ja sozusagen im Rhythmus, also im Zeitfluss der Echtzeit machen. Unsymmetrisch heißt, dass wir wesentlich mehr Aufwand in die Kodierung stecken. Die berühmte Sache, dass es in eine Stunde oder einen Tag oder so rechnen kann. Da ist MPEG ein Beispiel und das geht natürlich nur, zumindest in hoher Qualität, nur offline. Oder man muss eben auch eine relativ niedrige Kompression in Kauf nehmen, wie es jetzt manche Kameras machen, die gleich im MPEG-Format abspeichern. Ja, jetzt wollte ich das Ganze nochmal probieren, Ihnen vorzuführen. Und das ist ein bisschen spannend. Also ein paar Bilder habe ich hier schon da, weil das Ganze nämlich eine Windows-Anwendung ist und ich die jetzt hier auf einer virtuellen Maschine, auf VMware hier laufen habe, das Windows. Ja, also das ist zunächst mal ein Video, das hier einfach abläuft. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das ist genau das Beispiel, das wir vorher hatten. Das ist ein Video, bei dem Sie hier unten die Sequenz tatsächlich der Frames nochmal angedeutet bekommen, also während des, vielleicht ich lasse es nochmal laufen. Sie sehen, die Sequenz der dekodierten Frame Types ist hier I, B, B, P, B, B, P, B, B, P, B, B und so weiter. Ja, und dann kommt wieder ein I. Das heißt, Sie sehen wirklich, dass in der Dekodierung hier abwechselnd eben, oder nicht abwechselnd, aber in einem bestimmten Rhythmus, wie vorher erklärt, eben die bidirektional vorhergesagten, die normal vorhergesagten und die I-Frames kommen. Ja, die Frame Prediction, da merkt man jetzt keinen großen Effekt. Man sieht vielleicht, dass das Bild in der Qualität ein bisschen schlechter wird. Ich mache mal das Licht nochmal aus, damit man es besser erkennen kann. Was jetzt abgespielt wird, sind nur die vorhergesagten Frames. Man sieht, dass das so ein bisschen so Schlieren gibt und dass Teile von dem Bild springen. Das ist jetzt sozusagen nur das, was der Vorhersagealgorithmus liefern würde, der dort nach den Bewegungsvektoren und so weiter, die dort drin sind. Man kann auch die Differenz sich einfach anzeigen lassen. Das sind jetzt die Differenzbilder. Und Sie sehen, dass natürlich immer, wenn ein I-Frame kommt, dann ist die volle Bildinformation da. Aber die Differenzbilder dazwischen, die sind eben doch im Wesentlichen einheitliche Graubilder, weil sich an ganz wenigen Stellen bloß was tut. Und Sie sehen da jeweils immer ja, so Strukturen, die sich verändert haben. Und natürlich am Rand tut sich eine ganze Menge, weil das ja so eine Schwenkbewegung ist. Das was sozusagen neu in das Bild dazugekommen ist. Was vielleicht auch schick ist, ist dem Ganzen sozusagen die Bewegungsvektoren mitzuzeigen. Das heißt, Sie haben jetzt, da muss man vielleicht jetzt mal in dem Video Frame by Frame anzeigen. Jetzt sehen Sie tatsächlich für die einzelnen Blöcke die Bewegungsvektoren, die dort abgespeichert sind und die Ihnen jeweils die Informationen sozusagen geben, wohin der Block zu verschieben ist, was die eigentliche Vorhersage der, für das nächste Frame sozusagen gibt. Und Sie sehen natürlich in dem Fall im Wesentlichen Bewegungsvektoren von, in horizontaler Richtung, die eben genau dieser Schwenkbewegung entsprechen. Und da war jetzt wieder eben das I-Frame hier dazwischen. Okay. Jetzt machen wir vielleicht, wenn der durchgelaufen ist hier, noch ein Beispiel, wenn ja, das Flyby, an dem man sozusagen ein bisschen mehr noch von den Bewegungsvektoren sieht, weil das einfach eine dynamischere Bewegung ist. Schauen wir zuerst mal das Video selber an. Also das ist wirklich eine Bewegung, die in die Tiefe geht und auf uns zu. Und wenn man jetzt hier die Bewegungsvektoren drüber legt, dann sehen Sie wirklich ganz deutlich, wie eben diese, genau, sonst im Hintergrund sind keine Bewegungsvektoren dran und Sie sehen richtig, wie so Stacheln, dass an diesem bewegten Objekt, an diesem Raumschiff eben, je nachdem wie schnell sich es bewegt, auch die einzelnen Blöcke eben entsprechend kompensiert werden. Also ein ganz klassisches Beispiel für Bewegungskompensation. Also ich denke, es gibt so einen gewissen Eindruck, was da tatsächlich passiert. Dieses Programm, wenn Sie das interessiert, wenn Sie da Spaß dran haben, damit zu spielen, ist, denke ich, zumindest in der Demo-Version auch verfügbar. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob es aktuell verfügbar ist, aber da habe ich es jedenfalls hier von der TU Delft in Holland. Ja, Videodatenformate nochmal im Zusammenhang. Also zuerst mal fragt man sich, wir haben jetzt MPEG 1 und MPEG 2 so ein bisschen angeschaut. MPEG 4 war auch die Rede davon, da schaue ich gleich noch drauf. Was ist denn jetzt mit dem MPEG 3 eigentlich passiert? Also das MPEG 3, das war tatsächlich geplant, und zwar war der ursprüngliche Plan, es gibt MPEG 1 und MPEG 2 für Standardfernsehformate und dann gibt es das High-Definition-TV, und dafür sollte das MPEG 3 sein. Jetzt ist das High-Definition-TV sowieso so ein kompliziertes Thema, insbesondere in Europa. In anderen Teilen der Welt ist es sehr, sehr weit verbreitet, aber in Europa scheint das extrem langsam sich zu verbreiten. Und was da passiert ist, ist, dass sich dass bestimmte in bestimmten Regionen sofort Bedarf nach High Definition TV bestand und an anderen Stellen eher weniger. Und jetzt hat man nun sozusagen diese ganzen Pläne für MPEG-3 aufgesplittet. Man hat das meiste, was in dem MPEG-3 geplant war, schon in das MPEG-2 eingebaut. Sie haben gesehen, das MPEG-2 unterstützt schon HDTV. Und dann eine deutlich fortgeschrittenere Version in das MPEG-4 eingebaut. Also das europäische HDTV ist ja komplett auf MPEG-4 aufgebaut. Auch ein Grund, warum es sich so langsam durchsetzt, weil man neue Hardware braucht, also nicht die Dinger, die man in den USA benutzt, hier einfach verwenden kann, weil es eben MPEG-4 ist statt MPEG-2. Auf jeden Fall ist dieses MPEG-3, das ursprünglich für HDTV gedacht war, so in die Ritze gefallen. Ja, das ist von MPEG-2 bzw. MPEG-4 aufgelöst worden und es macht irgendwie wenig Sinn, tatsächlich diese Nummer noch für irgendwas zu vergeben. Deswegen gibt es MPEG-3 einfach nicht fertig. MPEG-4 gibt es aber schon. Und bloß um mal zu zeigen, wie kompliziert sowas ist, also wenn Sie dieses Coding of Audiovisual Objects, den ISO-Standard, wirklich lesen, das sind, also abgesehen davon, dass man den nicht so einfach lesen kann, weil der wieder Geld kostet, und zwar nicht schlecht, das sind 540 Seiten, also ist ein, und zwar hochkomplexes technisches Spezifikationsmaterial, also ist wirklich ein aufwendiges Dokument. Und da sind viele Dinge drin, die letztlich wenig verwendet werden und Teile drin, die sehr massiv verwendet werden. Und was wirklich massiv verwendet wird, ist ein verbesserter Videokompressionsalgorithmus, der auf MPEG-2 basiert, der im Wesentlichen zwei Dinge noch zusätzlich macht. Wir arbeiten bei der Bewegungskompensation mit kleineren Blöcken, haben also mehr Vektoren und damit auch eine feinere Struktur, eine bessere Bewegungsvorhersage insgesamt. Und es gibt auch noch einen Prädiktionsalgorithmus innerhalb der Frames. Das heißt, es wird also, wie wir es vorher gesehen haben, mit bildbasierten Prädiktoren auch in dem Bild, zum Beispiel mit der Differenz zur Nachbarregion, gearbeitet. Aber da jetzt im Detail einzusteigen, bringt jetzt nichts wirklich Neues. Also die Kernkonzepte, denke ich, haben wir schon gesehen. Spannend ist, dass es viele Zusatzfeatures gibt, die recht futuristisch ausschauen. Zum Beispiel gibt es, eben wie ich schon gesagt habe, Mediaobjekte, also audiovisuelle Objekte, die unregelmäßige Konturen haben können. Also es kann zum Beispiel ein Kopf sein oder eine Lampe oder was auch immer. Ich kann die Dinge voneinander trennen. Das heißt, ich kann einen Hintergrund haben und ein Videoobjekt, das davor ist, oder einen Avatar, der davor ist, und kann den Avatar unabhängig vom Hintergrund bewegen oder austauschen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel verschiedene Sprecher einzublenden in das gleiche Video und umzuschalten zwischen, was weiß ich, einer männlichen und einer weiblichen Sprecherfigur zum Beispiel. Und es gibt die Möglichkeit, dass ich diese abgetasteten Medienobjekte auch mit synthetisierten Elementen versehen kann. Also ist es dieses sogenannte Synthetic Natural Hybrid Coding, was insbesondere wichtig ist bei Gesichtern, weil man dort die Möglichkeit hat, die Mundbewegungen bei Sprache zu synthetisieren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, einen Sprecher anzuzeigen und die Bewegungen, die der Mund macht, mit dem Text, der tatsächlich synthetisch vielleicht auch von ausgegeben wird, also aus dem Text sozusagen als Audio synthetisiert wird, den eben auch im Video auf die Mundpartie von dem Sprecher zu synchronisieren. Wird nicht wirklich viel genutzt, ist aber sozusagen schon ein ganz gutes Zeichen, wie viel man da heutzutage schon an ausgereifter Technik hat, die soweit ist, dass man sie einfach in Standards reinschreibt. Ja, also das wäre, ist vielleicht auch noch ganz witzig, dass es dass so eine Szene in MPEG-4 eigentlich nicht mehr jetzt bloß ein Bild ist, sondern wirklich eine Struktur hat. Also das könnte wirklich sowas sein wie eine ganze Landschaft, wo es verschiedene Objekte gibt. Ich habe jetzt eine Person und eine Kirche und in der Umgebung noch eine Lampe zum Beispiel angenommen. Und die Person, die sagt irgendwas und da kann ich die Stimme verändern und ich kann die Lampe ein- und ausschalten zum Beispiel. Das heißt, ich bin so im Grenzbereich zwischen Welten, virtuellen Welten, wie man es im 3D-Bereich oft trifft, so à la Second Life, so in der Richtung, und Video-Wiedergabe einfach. Ich habe sozusagen auf Videospuren, eigenen separaten Spuren, diese MPEG-4-Objekte, habe ich die Möglichkeit, verschiedene dieser in der, der Szene enthaltenen Objekte darzustellen. Dafür gibt es so eine Struktur, dieses BIFS, was im Prinzip an der Virtual Reality Sprache angelehnt ist. Und da merkt man jetzt plötzlich, dass Abkürzungen vorkommen, die wir nicht wirklich verstehen oder die Sie vielleicht nicht wirklich verstehen. Ein XML-basiertes Repräsentationsformat, ähnlich zu Smile. Ja, das XML ist eine Sprache, die uns jetzt doch, stellt man gerade fest, eben immer wieder begegnet. Und deswegen gibt es dann im neuen Jahr in der Vorlesung auch eine ganze eigene Vorlesungseinheit zu dem XML, um diese Standards sozusagen so ein bisschen zu verstehen. Ansonsten denke ich, was hier steht, habe ich im Wesentlichen erklärt. Das heißt, das sind Bäume von Medienobjekten, die ich verändern kann. Ich kann auch interagieren mit denen. Also ich kann zum Beispiel auf ein Medienobjekt klicken und dann so einen Eventhändler dranhängen, der dann zum Beispiel, wenn ich auf die Lampe klicke, die Lampe auch einschaltet, sprich ein anderes, eine andere Darstellung für die Lampe dann verwendet. Also man sieht schon, die haben ein ganzes Stück sozusagen vorausgedacht und dementsprechend ist auch kein großes Wunder, dass das nicht wirklich so viel verwendet wird. Also diese Zusatzfeatures von MPEG 4. Die Kompression wird massiv benutzt an vielen Stellen. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass es ja nun eine ganze eigene Familie von Standards gibt, die so durch die Landschaft geistern, die immer wieder aufgetaucht sind, die mit H. angehen, H.261, H.263 und dann noch H.264. Diese ganzen Standards, die mit so einem Buchstaben und einem Punkt anfangen, die, das ist schon ein Indiz auf ihre Herkunft, die stammen von der früher CCITT genannten Organisation, die jetzt ITUT heißt. Das ist die International Telecommunications Union. Also ursprünglich eigentlich so der Dachverband der Telekom-Betreiber in den einzelnen Ländern. Historisch war es ja so, dass eigentlich die Telekommunikation eine Staatsaufgabe war. Fast jedes Land hatte einen Monopolisten. Bei uns war es die Deutsche Post zuerst mal, später die Deutsche Telekom. Und genauso in den anderen Ländern, ja, die NTT in Japan oder die Bell in USA oder die British Telecom in Großbritannien und so weiter. Und die haben gemeinsam in so einer Organisation ihre Standards definiert. Da war alles noch relativ einfach. Deswegen gibt es diese Standardisierungsorganisation, die ITUT. Inzwischen ist das komplizierter geworden, natürlich mit den Deregulierungen, aber die ITUT-Standards werden nach wie vor weiterentwickelt. Und die sind natürlich auf die Telefonie ausgerichtet zunächst mal. Das Ziel war also mit H261 Videotelefonie und Videokonferenz über ISDN. Also die 64 Kilobit pro Sekunde, die ISDN anbietet, war sozusagen der Rahmen dafür. Wir haben auch mit Chroma-Subsampling gearbeitet und allerdings mit relativ kleinen Bildern. Vom Format her, das ist Common Interchange Format, das auf ja, so ungefähr 350 mit 240 Pixel ausgerichtet ist oder noch ein kleineres, das QuarterTIFF benutzt. Und ansonsten aber ähnliche Bewegungskompensationsmechanismen wie bei MPEG, also iFrames und P-Frames, keine B-Frames. Ja, und dann gab es eine ganz neue Entwicklung, die jetzt gar nicht mehr so alt ist eigentlich. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen den MPEG-Leuten und den Videocoding-Leuten der ITU. Sie wollten natürlich nicht alle Arbeit doppelt machen. Wie gesagt, diese Leute, die H263 entwickelt haben, haben sich zusammengetan mit den MPEG-Leuten und haben einen neuen Standard geschaffen. Und wenn man genau hinschaut, dann ist H264 und MPEG 4 Audio-Video-Coding das gleiche. Also das H264 und das MPEG 4 sind ein harmonisierter gemeinsamer Standard, die gemeinsam entwickelt wurden. Das Ganze nennt sich auch Advanced Video Coding und hat eine ganze Reihe von Zusatzfeatures, die ja, jetzt auch nicht im Detail diskutiert werden können. Also zum Beispiel die Prädiktion funktioniert nicht bloß von einem Bild zum nächsten, sondern über längere Strecken auch. Also ich kann weiter zurückgreifen. Die Bewegungskompensation ist nicht bloß ein Vektor, sondern die ist baumstrukturiert. Ich kann also ganze Bereiche mit ihren Blöcke, mit daran anhängenden Blöcken verschieben. Ich habe also eine Hierarchie, dass ich ganze Blockgruppen verschieben kann. Ich habe innerhalb der Bewegungsprädiktion sozusagen, Bewegungskompensation, nochmal einen Prädiktionsmechanismus, dass, weil eine Bewegung ja normalerweise nicht irgendwie abrupt aufhört, sondern meistens sich fortsetzt, ist die der Unterschied von einem Bewegungsvektor zum nächsten in der Regel klein. Also kann man da wieder die Differenzkodierung benutzen und bloß die Differenz abspeichern, kann damit das auch wieder sparen. Und es werden noch Filter benutzt, um bestimmte Artefakte, die jetzt entstehen durch diese blockweise Kompression, das kennen Sie ja vielleicht bei schlechten Empfang von digitalem Fernsehen, ja, DVB-T, unser terrestrisches Fernsehen basiert ja auf MPEG-Kompression und da sieht man oft diese Block-Artefakte, wenn es also gerade kurz davor ist, das Signal ganz wegzubrechen. Und da gibt es eben spezielle Filter, mit denen man versucht, die, gerade diese Block-Artefakte noch rauszufiltern, dass das nicht allzu sehr stört. Also einfach eine an vielen Stellen verfeinerte und ausgearbeitete Version noch. Das treffen Sie ziemlich häufig und vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Was Sie natürlich so in der Praxis eher noch treffen, sind Formate, die jetzt gar nichts mit MPEG und H264 zu tun haben, nämlich einfach herstellerspezifische Videoablageformate. Die gibt es natürlich genauso und wenn Sie jetzt aus einem QuickTime Pro oder irgendeinem anderen Videobearbeitungsprogramm exportieren, dann kriegen Sie auch diese Möglichkeiten angeboten. AVI ist eigentlich ein altes Format von Microsoft, das im Prinzip nicht mehr aktuell ist, das auf dem RIF basiert und halt Audio und Video einfach in der Datei relativ mit wenig Kompression ablegt, auch kaum Unterstützung für Synchronisierung hat. Das heißt, bei sehr großen Dateien ist die Gefahr sehr groß, dass Ton und Bild aus der Synchronisation laufen. Das ist also ein definitiv nicht sehr professionelles Format. Es gibt von Microsoft auch ein neues Format, das sozusagen ablöst, das ist das ASF. Das heißt immer mal wieder anders. Ich glaube, zurzeit heißt es Advanced Systems Format, ich sag mal Active Streaming Format. Microsoft ist immer sehr kreativ im Erfinden von Abkürzungen und deren Bedeutungen. Das ist im Prinzip so eine herstellerspezifische Alternative zu QuickTime. Also ähnlich wie QuickTime kann man da einfach halt sagen. Ja, und das Letzte, was man vielleicht erwähnen sollte, ist ein Format, das gerade im Open-Source-Bereich immer eine gewisse Rolle spielt, nämlich das ist DivX. Das ist, das sind verschiedene Dinge. Also erstens mal gibt es ein DivX mit so einem Smiley dahinter, mit einem, der zwinkert. Das ist eine Geschichte, eigentlich eine Hacker-Geschichte, also dieses DivX Strichpunkt Strich Klammer. Das stammt von einem Herrn, Jerome Rota, der es geschafft hat, aus Protest auch gegen die Politik von Microsoft, die nämlich sowas Ähnliches wie MPEG-4 den Codec bereitgestellt hat, aber den nicht standardkonform gemacht hat. Ja, die haben diesen Microsoft Codec, der als DLL-Datei vorliegt, haben die entschlüsselt und publiziert und dieses Microsoft-spezifische Audioformat, das WMA2, durch das, standardisierte und öffentlich bekannte MP3 ersetzt. Das ist sozusagen die erste Bedeutung von DivX, ist eigentlich mehr historisch, aber das ist, daher kommt die Abkürzung. Was dann passiert ist, ist, dass dieser Entwickler, der das geschafft hat, den Microsoft-Codec zu dekodieren, dass der eine Firma hat, die DivX Networks, und dass die zusammen mit der Uni Hannover und dem Heinrich-Hertz-Institut in Berlin ein ganz seriöses und echtes EU-Projekt gemacht haben, in dem sie einen wirklichen Codec für das MPEG-4-Format entwickelt haben, der Open Source ist. Das ist das Wesentliche. Und dieses Ding nennt sich jetzt das Open DivX-Projekt oder auch DivX4. Das heißt, es ist tatsächlich ein MPEG-4-Coder und Decoder, der frei verfügbar ist und natürlich damit für die Verbreitung von guten Videokompressionen eine ganze Menge gemacht hat. Also es ist nicht das OpenDivX selber, glaube ich, komplett als Open Source verfügbar, aber es ist das OpenDivX ist als Software frei verfügbar. Die tatsächliche Open Source Entwicklung für den Codec, wo man es wirklich an dem Codec auch weiterarbeiten kann, die hat dann nochmal einen eigenen Namen. Das ist dieses XVID, also DivX von hinten nach vorn geschrieben. Das ist was, das Ihnen wahrscheinlich deswegen relativ häufig begegnet, weil das halt die, sagen wir, sehr kostengünstige Variante ist. Also während Sie für zum Beispiel die QuickTime MPEG-4-Coder eben in der Regel Geld zahlen müssen, also zum Beispiel QuickTime Pro kaufen müssen, wenn Sie das das QuickTime exportieren wollen, ist es hier so, dass Sie die Codecs eben umsonst kriegen und dass auch keine Lizenzgebühren da sind, weil das eben alles wirklich im öffentlichen Bereich gehalten wird. Ja, ich habe bewusst jetzt die Videokompression nicht extrem in die Länge gezogen, weil ich denke, Sie merken schon, es sind eigentlich immer wieder die gleichen Konzepte, die sich da wiederholen. Es ist also Prädiktion kommt immer wieder vor, Differenzbildung, Entropiekodierung, irgendwelche Filter, die auf Daten angewendet werden. Das ist so ein Baukasten von Elementen, aus denen man verschiedenste Kompressionsverfahren zusammensetzen kann, insbesondere eben auch die Videokompressionsverfahren. Und an der Stelle ist auch so ein gewisser Endpunkt jetzt für diesen Abschnitt der Vorlesung erreicht. Weil wir haben uns jetzt Audio angeschaut, wir haben uns Bilder angeschaut, wir haben uns Bewegtbilder angeschaut, haben die grundlegenden Techniken angeschaut und auch ganz spezifisch, wie die sich in konkrete Formate umsetzen. Das heißt, an der Stelle soll es damit jetzt für die Einführung genug sein. Was jetzt passieren wird, zunächst mal ist, dass Weihnachten kommt. Also das heißt, ich werde nächste Woche natürlich am 23. keine Vorlesung mehr machen, um das mal ganz klar zu sagen. Auch die Übungen werden nächste Woche natürlich nicht sein, das macht nicht viel Sinn. Wir treffen uns also dann im neuen Jahr wieder und dort geht es auch um ganz andere Themen. Dort kommen wir dann stärker wieder in die Richtung von Webtechnologien und HTML zurück, weil wir insbesondere das XML nochmal anschauen werden und dynamische HTML-Seiten werden noch ein Thema sein. Und ein bisschen, was damit sich gut kombinieren lässt, auch noch Vektorgrafik, weil die SVG ist eine XML-Sprache, also ein Beispiel von SVG, wenn wir uns Vektorgrafik noch anschauen. Also eigentlich nicht mehr so viel, aber wenn Sie auf den Kalender schauen, es sind auch nicht mehr sehr viele Termine, die dann im neuen Jahr noch anstehen. Also, für dieses Jahr verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen noch schöne Feiertage und wir sehen uns hoffentlich im neuen Jahr gesund wieder.